Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Politik in Berlin steht bereits ganz im Zeichen der Bundespräsidentenwahl. Nach dem Rücktritt des bisherigen Amtsinhabers Wulff kommt morgen die Bundesversammlung zusammen, um ein neues Staatsoberhaupt zu bestimmen. Erwartet wird, dass Joachim Gauck, der gemeinsame Kandidat von Union, FDP, SPD und Grünen, bereits im ersten Wahlgang die notwendige absolute Mehrheit erhält. Die Linkspartei hat mit Beate Klaasfeld eine eigene Bewerberin aufgestellt.
Keine 24 Stunden vor der Wahl ist Joachim Gauck noch einmal bei den Grünen, dort, wo seine Kandidatur sozusagen erfunden wurde. Die Wahlleute haben sich heute Abend im Hamburger Bahnhof in Berlin versammelt und begrüßen ihren Kandidaten mit Applaus.
Das ist doch mit Freude verbunden. Das ist ja dieses Mal wahrscheinlich doch nicht so ein Risikospiel wie das vorige Mal. Ich war vorher allerdings etwas lockerer.
Fast zeitgleich treffen sich die anderen Gauck-Unterstützer im Reichstag. Zufriedenheit bei der SPD. Gauck war auch ihr Kandidat von Anfang an.
Das ist ein Demokratielehrer, wie ich ihn mir besser nicht vorstellen kann. Und deshalb der richtige Bundespräsident.
Die Kanzlerin hingegen wollte Gauck ursprünglich auf gar keinen Fall. Nach dem Wendemanöver ihres Koalitionspartners musste sie allerdings nachgeben. Denn die FDP hatte mit ihrem überraschenden Schwenk zu Gauck dessen aussichtsreiche Kandidatur erst möglich gemacht. Noch vor knapp 2 Jahren undenkbar. Heute klingt das so.
Wir sind Fans von Gauck.
Beate Klaasfeld, die Kandidatin der Linkspartei, spaziert am Nachmittag mit Familie und Freunden durch Berlin. Ihr Resümee zur Kandidatur?
Für Herrn Joachim Gauck ist die Symbolik die Teil der Mauer gewesen. Sie sehen mich hier am Holocaust-Denkmal. Für mich ist die Symbolik das Holocaust-Denkmal.
Das Ergebnis der Wahl wird morgen gegen 14 Uhr erwartet.
Gewählt wird das neue Staatsoberhaupt von den mehr als 1200 Delegierten der Bundesversammlung. Sie kommt in der Regel nur alle 5 Jahre zusammen, wenn die Amtszeit eines Bundespräsidenten endet. Zuletzt musste das Gremium jedoch weit häufiger einberufen werden. Morgen zum 3. Mal binnen 3 Jahren.
Viel Arbeit für die Bundestagshandwerker. Sie haben in den letzten Tagen den Plenarsaal umgebaut. Denn für die Bundesversammlung braucht es doppelt so viele Stühle wie sonst. Die Bundesversammlung hat 1240 Mitglieder, 620 Abgeordnete des Bundestages und ebenso viele Wahlmänner und Frauen aus den Bundesländern. Die schicken nicht nur Politiker nach Berlin, die Parteien entsenden auch Prominenz. Der Kabarettist Ingo Appelt, der Showmaster Frank Elstner, der Schauspieler Jan-Josef Liefers, die Publizistin Alice Schwarzer und der Fußballtrainer Otto Rehhagel dürfen den nächsten Bundespräsidenten mitwählen. In der Bundesversammlung 2012 sitzen 486 Wahlleute auf Vorschlag der CDU-CSU, 332 von der SPD, 146 von den Grünen, 136 von der FDP und 124 von der Linken. 2 Wahlmänner werden voraussichtlich wegen Krankheit fehlen. Zu den 16 sonstigen zählen unter anderem die Freien Wähler, die Piratenpartei und die rechtsextreme NPD, die einen eigenen chancenlosen Kandidaten aufgestellt hat. Auf Joachim Gauck haben sich die meisten Bundestagsparteien festgelegt. Nur die Linke hat Beate Klaasfeld nominiert. Damit ist Gauck die absolute Mehrheit von 621 Stimmen wohl sicher. Die Bundesversammlung 2012 wird voraussichtlich schon nach dem ersten Wahlgang beendet sein.
Mehr zur Bundespräsidentenwahl finden Sie auch bei uns im Internet mit einem Rückblick auf frühere Wahlgänge und ausführlichen Porträts der aktuellen Kandidaten. Im französischen Präsidentschaftswahlkampf haben europäische Sozialdemokraten dem sozialistischen Kandidaten Hollande den Rücken gestärkt. An einem Strategietreffen in Paris nahm auch der deutsche SPD-Chef Gabriel teil. Hollande kündigte an, falls er die Wahl gewinnen sollte, werde er in der EU Nachverhandlungen fordern. Der Fiskalpakt für strengere Haushaltsdisziplin müsse um staatliche Investitionen ergänzt werden, die für Wachstum und Beschäftigung sorgen sollten.
Ein Zirkus für Europa. Die europäischen Sozialisten hatten sich den Pariser Cirque d'Hiver ausgesucht, um ihre Ideen für eine veränderte EU publikumswirksam zu präsentieren. Und vor allem, um ihn zu feiern. François Hollande, aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat in Frankreich und neue Hoffnung der europäischen Linken. Auch SPD-Chef Gabriel war nach Paris gekommen. Er unterstützte ausdrücklich Hollands Kritik am europäischen Fiskalpakt.
Dass der europäische Fiskalpakt in seiner jetzigen Form zu einseitig ausgerichtet ist und dass er dringend durch eine gemeinsame europäische Wachstums- und Beschäftigungsinitiative ergänzt werden muss. Das ist die richtige Position.
Einigkeit auch über neue Einnahmequellen für die EU. Gemeinsame Schuldscheine, die Eurobonds, würden zur Finanzierung von Wirtschaftsprogrammen gebraucht, ebenso eine Finanzmarktsteuer. Ein Europa, das besessen ist von Deregulierung, unfähig der liberalen Globalisierung zu widerstehen, dieses Europa will ich nicht mehr. Doch all die, die heute für ein erneuertes Europa warben, müssen zu Hause erst einmal Wahlen gewinnen.
Für Angela Merkel dürfte das Signal aus Paris dennoch beunruhigend sein. Sollte Hollande tatsächlich Präsident werden, könnte sich die EU einer Diskussion um den Fiskalpakt kaum entziehen. Denn ohne ihre zweitgrößte Wirtschaftsmacht Frankreich wäre der Pakt ziemlich wertlos.
Die Gewalt in Syrien eskaliert nun auch in der Hauptstadt Damaskus, in der viele Anhänger von Präsident Assad leben. Bei zwei Bombenanschlägen starben nach Angaben staatlicher Medien mindestens 27 Menschen. Die Sprengsätze detonierten vor Gebäuden von Polizei und Geheimdienst. Später soll, nach Angaben von Oppositionellen, bei einem Angriff auf ein Armeefahrzeug ein ranghoher Militärvertreter getötet worden sein. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht.
Zwei Bomben explodieren am Morgen kurz hintereinander in Damaskus. Menschen rennen in Panik davon, viele waren auf dem Weg zur Arbeit. Die Zahl der zivilen Opfer ist sehr hoch. Ziel der Anschläge, laut Staatsfernsehen, Gebäude der Kriminalpolizei und des Geheimdienstes, die im Zentrum Damaskus liegen. Die gewaltigen Explosionen verletzen auch Menschen in ihren Wohnungen. In den Krankenhäusern versuchen Ärzte, das Leben der Opfer zu retten. Ganze Familien werden hier eingeliefert. Mein Mann war draußen. Er schrie nach Hilfe. Meine Beine bluteten. Ich bin zu meinem Mann. Er lag unter einem Stahlträger. Ich habe ihn befreit. Gleichzeitig hatte ich furchtbare Angst um meine Kinder. Aber Gott sei Dank, wir haben alle überlebt. Menschen sind in ihren Autos verbrannt. Für die syrische Regierung sind die Anschläge von außen gesteuert. Sie benennt aber keine konkrete Terrorgruppe. Oppositionelle dagegen behaupten, dass die Regierung selbst dahinter stecke, um das brutale Vorgehen gegen den Aufstand im Land zu legitimieren. An diesem Wochenende wird eine Delegation der Arabischen Liga und der UN erwartet, um eine Lösung des Konfliktes in Syrien zu vermitteln. Nach den Anschlägen heute wird sich allerdings die Haltung der Regierung Assad eher verhärten, dass der Aufstand im Land nicht ziviler Natur sei, sondern terroristischer.
Ungeachtet internationaler Proteste hat Weißrussland erneut die Todesstrafe vollstreckt. Der 26-jährige Wladyslaw Kowaljow wurde per Genickschuss hingerichtet. Der oberste Gerichtshof hatte ihn und einen weiteren Mann für den Bombenanschlag auf die U-Bahn in Minsk vor knapp einem Jahr verurteilt. 15 Menschen waren damals getötet worden. Der Prozess wurde vielfach kritisiert. Die Geständnisse sollen unter Folter erpresst worden sein. Weißrussland ist das letzte europäische Land, das noch die Todesstrafe anwendet.
In Bochum haben mehr als 20.000 Menschen gegen den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan demonstriert. Der Protest richtete sich gegen eine geplante Auszeichnung Erdogans mit einem Preis für Menschlichkeit und Toleranz, dem Steiger Award. Die Demonstranten warfen der türkischen Regierung vor, Minderheiten zu unterdrücken. Erdogan hatte seine Teilnahme an der Preisverleihung bereits gestern Abend abgesagt. Grund soll der Absturz eines türkischen Militärhubschraubers in Afghanistan sein.
Der verurteilte KZ-Aufseher John Demjanjuk ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Er lebte zuletzt in einem Pflegeheim in Bayern. Demjanjuk war vor knapp einem Jahr wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 28.000 Fällen im Vernichtungslager Sobibor zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Urteil war allerdings noch nicht rechtskräftig, weil sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung Revision beantragt hatten. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund seine Spitzenposition gefestigt. Die Westfalen besiegten Werder Bremen mit 1:0. Die weiteren Ergebnisse: Augsburg-Mainz 2:1, Hamburg-Freiburg 1:3, Nürnberg-Wolfsburg 1:3. In der Partie Berlin-München steht es kurz vor Schluss 0:6. Bereits gestern unterlag Hoffenheim Stuttgart mit 1:2. Morgen trifft Kaiserslautern auf Schalke und Hannover empfängt Köln. Die Tabelle. Dortmund mit deutlichem Vorsprung vor den Verfolgern aus München und Mönchengladbach. Schalke auf Rang 4. Auf den Europa-League-Plätzen Leverkusen und Bremen. Mit großen Sorgen in der Abstiegszone Freiburg, Berlin und Schlusslicht Kaiserslautern.
Magdalena Neuner hat im sibirischen Chanty-Mansijsk den Biathlon-Gesamtweltcup gewonnen. Am Ende reichte der Wallgauerin ein 4. Platz beim heutigen Verfolgungsrennen, um zum 3. Mal in ihrer Karriere den Gesamtsieg zu holen. Die kleine Kugel für den Disziplinweltcup holte sich Daria Domracheva. Die Weißrussin gewann heute vor der Finnin Kaiser Mäkerinen und der Ukrainerin Vita Semarenko. Bei den Herren sicherte sich der Franzose Martin Fourcade den Gesamtsieg und den Verfolgungsweltcup. Fourcade gewann heute vor Ant Pfeiffer, der sich dem Franzosen zum 2. Mal nach dem Sprint gestern geschlagen geben musste.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 18. März.
Das Tief, das von Großbritannien Richtung Südschweden zieht, bestimmt morgen das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Kommende Woche setzt sich dann allmählich wieder hoher Luftdruck durch. In der Nacht bleibt es im Osten trocken, sonst zunächst hier und da Schauer. Im Westen fängt es später an, kräftig zu regnen. Morgen mehr Wolken als Sonne. Gebietsweise muss mit Regen oder einzelnen Schauern gerechnet werden. Mitunter sind Gewitter dabei. Vom Alpenrand bis zur Lausitz zunächst längere freundliche Momente. In Ostbayern bleibt es bis zum Abend trocken. Der Wind wird schwach bis mäßig, gelegentlich frisch. Bei Schauern sind auf den Bergen stürmische Böen möglich. In der Nacht 9 bis 0 Grad, am kühlsten wird es im Südosten. Am Tag 7 Grad an der Nordsee und 19 Grad in der Lausitz. Am Montag überwiegen im Süden die Wolken, teilweise regnet es, im höheren Bergland schneit es. Im Norden Sonne und Wolken im Wechsel. Am Dienstag scheint meist die Sonne, ganz im Süden ein paar dichtere Wolkenfelder. Am Mittwoch mildes und sonniges Wetter.
Um 23.20 Uhr begrüßt Sie Ingo Zamperoni in den Tagesthemen. Er informiert Sie über die Erwartungen an den künftigen Bundespräsidenten und über die umstrittene Hinrichtung eines angeblichen Attentäters in Weißrussland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.